SWR 2 Lesenswert Magazin.
Die Wand ist das tragende Element in den meisten Geschichten von Marlene Haushofer. Sie steht als Symbol für das Abgeschnittensein von den anderen Menschen, von den Gefühlen zu ihnen. Aber diese Wand umgibt nicht nur die Figuren, sondern sie umgab die Autorin auch selbst, erzählte der österreichische Schriftsteller Jan Tauschinski 1986. Tauschinski war mit Marlene Haushofer befreundet und verwaltete ihren Nachlass.
Es ist kein Zufall, dass ihr Hauptroman Die Wand heißt und eine Wand darstellt. Die hat es gegeben bei ihr und die hat sie wirklich, glaube ich, nicht echt durchbrechen können. So war sie ein bisschen wie in einem Aquarium, sie war jenseits von allem. Und gesehen und beobachtet und durchschaut hat sie alles sehr gut.
Marlene Haushofer selbst hat zum biografischen Gehalt ihrer Werke in einem kuriosen Interview von 1968 Stellung genommen. Kurios deshalb, weil sie von der Interviewerin, der mit ihr befreundeten Autorin Elisabeth Pablé, offenbar verlangte, dass dieses Gespräch erst im Wochenblatt Die Furche abgedruckt würde, damit sie daraus dann für eine Sendung im ORF ihre Antworten ablesen könne.
Ich habe sehr viel Autobiografisches geschrieben und bin der Ansicht, dass im weiteren Sinn alles, was ein Schriftsteller schreibt, autobiografisch ist.
Marlene Haushofer waren öffentliche Auftritte ein Graus. Anfragen etwa für Lesungen ignorierte sie so lange, bis sie sich erübrigten. Auch eine Einladung der Gruppe 47 ließ sie unbeachtet. Der Drang, sich im Hintergrund zu halten und nicht aufzufallen, gilt als einer der Gründe dafür, dass Marlene Haushofer weniger bekannt ist als etwa ihre österreichische Kollegin und Zeitgenossin Ingeborg Bachmann. Ein Buch von ihr aber hat immer mal wieder Konjunktur und entwickelte sich zum Longseller, Die Wand, von 1963. Erst zwei Jahrzehnte später wurde der Roman populär. Und zwar durch die Frauenbewegung, die glaubte, darin ein Abbild radikal feministischer Autarkie zu entdecken. Ein Missverständnis, denn Marlene Haushofer sagte selbst, dass die Wand für sie ein nach außen gewendetes seelisches Leid ihrer Figuren symbolisiere. Es ist eine nahezu biblische Geschichte. Nach einer Umweltkatastrophe findet sich eine Wochenendausflüglerin allein in den Bergen. Sie ist von einer kühlen, gläsernen und unsichtbaren Wand eingeschlossen. Weil sie den Verlauf der Wand mit Haselruten markiert, kann sie bald das ganze Ausmaß der Abtrennung erkennen. Doch sie will die Wand nicht durchbrechen, untergraben oder übersteigen, denn sie sieht, jenseits der Wand sind Menschen und Tiere tot. Nur die Pflanzen leben noch. Schade, dass es auch die Tiere getroffen hat, schreibt die namenlose Erzählerin in ihr Tagebuch. Menschen vermisst sie nicht, denn vor ihnen hat sie Angst. In ihren Eintragungen blickt sie auf zwei Jahre Leben hinter der Wand zurück.
Ich schreibe nicht aus Freude am Schreiben. Es hat sich ebenso für mich ergeben, dass ich schreiben muss, wenn ich nicht den Verstand verlieren will. Es ist ja keiner da, der für mich denken und sorgen könnte. Ich bin ganz allein und ich muss versuchen, die langen dunklen Wintermonate zu überstehen. Ich rechne nicht damit, dass diese Aufzeichnungen jemals gefunden werden.
Aber dann sieht es gar nicht so aus, als wäre die Tagebuchschreiberin je in Gefahr gewesen, den Verstand zu verlieren. Es macht sie glücklich, auf der Waldlichtung Himbeeren zu ernten. Sie mäht, melkt, sieht den Schmetterlingen zu und hilft ihrer Kuh, ein Stierkalb auf die Welt zu bringen. Unbeschwert erkundet sie mit Jagdhund Luchs Wälder und Wiesen. Die Wand liest sich über weite Strecken wie eine Schilderung Evas über ihre schönsten Jahre im Paradies. Aber eines Tages, als die Erzählerin mit Luchs von einem Spaziergang zurückkommt, ist ein fremder Mann da. Mit einer Axt hat er den kleinen Stier geschlachtet und als Luchs sich ihm knurrend nähert, erschlägt er auch ihn. Die Frau holt die Jagdbüchse aus dem Haus und erschießt den Mann ohne Warnung, ohne Ansprache. Und eigentlich fällt ihr am Ende ihrer Aufzeichnungen ein, schreibe sie nur, um zu verstehen, warum dieser einzige andere Mensch auf der Welt kam, um ihre Tiere zu töten. Die Frage erinnert an eine anrührende Stelle in Haushofers Kindheitsbiografie »Himmel, der nirgendwo endet«. Da erschlägt der Vater den von der Tochter Meta heißgeliebten Familienhund, weil der ungehorsam war. Um den Vater waren immer ein paar Meter undurchdringliche Luft. Und die Mutter schimpfte so viel mit Meta, dass das Mädchen spürte, wie eine Mauer gegen die Eltern wuchs. Damals fing es also an. Wütend versuchte das Mädchen, die wachsende Wand einzureißen, aber die Großen waren immer stärker.
Meta sitzt strafweise im alten Regenfass. Sie hat die Großen bei der Heuernte gestört und geärgert. Sie ist 2,5 Jahre und kann nicht über den Fassrand blicken. Eingefangen, festgehalten und eingesperrt zu werden, ist das Schlimmste, was es gibt. Sie würgt an einem Brocken aus Schmerz und Wut, der immer wieder vom Magen in die Kehle steigt und sich nicht schlucken lässt. Ein schreckliches Unrecht ist ihr geschehen. Sie hat eine Weile gebrüllt, jetzt weint sie still vor sich hin. Im Fass ist es fast ganz dunkel. Es stellt sich tot und hat aufgehört zu wispern. Das alte Fass hat auch Angst. Das ermuntert Meta ein bisschen. Sie streichelt die raue Wand und flüstert Trostworte. Aber das Fass bleibt stumm.
Aus dem fruchtlos wütenden Mädchen Marlene Frauendorfer, wie die Autorin mit Geburtsnamen hieß, wurde nach Internat und Krieg, abgebrochenem Germanistikstudium, Ehe und Mutterschaft, eine stille, duldsame, kettenrauchende Autorin, die ihre Heldinnen ganz offenbar nach dem eigenen Vorbild schuf. In ihren Geschichten sind Isolation, Ausschluss und Einsamkeit keine Ausnahmesituationen, sondern schmerzhafte und grundlegende Aspekte des menschlichen Lebens. Genauso wie die Angst, der wir, wenn es nach Marlene Haushofer geht, auch die Sprache, die Benennung der Dinge verdanken.
Die Dinge wissen gar nicht, dass man ihnen Namen gegeben hat und sie festzunageln versucht. Dabei können wir gar nichts bannen. Das bilden wir uns in unserem Größenwahn nur ein. Deshalb haben wir auch immer zu Angst, die Dinge könnten ihre unendliche Geduld ablegen, den Bann brechen und in ihrer wahren, schrecklichen Gestalt auf uns einstürzen. Ein Mensch zu sein, ist ein sehr ungewisser Stand.
Aus Marlene Haushofers letztem Roman »Die Mansarde« von 1970. Darin erzählt sie von einer Anwaltsgattin, die nach wenigen Jahren Ehe ertaubt. Der Mann mag keine Kranken um sich und schiebt sie in eine Jagdhütte in den Bergen ab, wo sie genesen soll. Nach 2 Jahren hört sie tatsächlich auch wieder und er holt sie heim. Über das Geschehene fällt kein Wort. Das Paar gleitet allmählich in eine Duldungsstarre wie in einen vorgezogenen Tod. Marlene Haushofer konnte die Mansarde trotz ihrer Krebserkrankung noch fertigstellen. Sie starb kurz vor ihrem 50. Geburtstag im Jahr 1970. Jetzt, in ihrem Jubiläumsjahr, gibt es eine Neuerscheinung. Und zwar eine nie so recht beachtete Märchentrilogie von allerdings bedrückender Eleganz. Sie trägt den Titel »Der gute Ulrich«. Wie in allen Erzählungen Marlene Haushofers geht es auch hier um das Glück in der Natur und den Schmerz, Mensch unter Menschen zu sein. Sie leuchten unsere grundlegende Einsamkeit aus, die auch manch einer von uns in diesen stillen, isolierten Tagen deutlicher spürt als sonst.